Liebe Ostergemeinde, so darf man es ja heute sagen, wenn wir heute dieses Jahr hier Ostern zusammenkommen, dann scheinen mir die Menschen ein bisschen, ja wie soll ich sagen, ernster, nüchterner zu sein, als man das vielleicht in der Vergangenheit so merkte. Also wir haben ja so ein Gottesdienstteam, was immer zusammenkommt und sich überlegt, welche Themen beschäftigen Menschen. Und wenn wir dann so sammeln, da ist doch im Moment ziemlich viel so Krise dabei. Man hat den Eindruck, manchen Zweckoptimismus geht so ein bisschen ja die Luft aus, weil wir ahnen, dass die Mittel, die wir für die Problemstellung unserer Zeit bereithalten, vielleicht nicht ausreichend sind. Und als ich mich mit den Ostertexten beschäftigt habe, da dachte ich, da gibt's eine Parallele. Es gab zur Zeit Jesu Dutzende von messianischen Bewegungen, wo Menschen begeistert charismatischen Rednern gefolgt sind, die die Probleme der Zeit adressiert haben und auch das Bild von einer besseren Welt vor Augen malen konnten. Aber die Leute, die Anhänger verloren in dem Moment den Mut und damit die Bewegung auch ihren Drive, als ihre Führer von den Römern als Aufständische hingerichtet wurden. Das war an der Tagesordnung. Und die, man kann sich das vorstellen, die Sprache der Tatsachen, das ist schon überzeugend, nicht? Es fällt einfach schwer, Spielräume und auch hoffnungsvolle Veränderungen zu glauben, wenn die vermeintliche Lösung tot an einem Kreuz hängt, angenagelt. Und folgerichtig haben sich diese Bewegungen dann auch schnell wieder aufgelöst. Nur eben eine nicht. Die Bewegung des Jesus aus Nazareth. Diese Bewegung nahm nach seinem Tod rein empirisch erst richtig Fahrt auf. Und wir sitzen hier jetzt 2000 Jahre, so ungefähr nach seinem Tod. Ich habe mal nachgeguckt, 4223 Kilometer entfernt von Golgatha. In einem gläsernen Wal. Und fragen uns vielleicht, so ein bisschen beklommen, was dran ist an der Geschichte. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Es gab im Februar eine Allensbach-Umfrage. Da heißt es, 18% der Deutschen glauben an die Auferstehung. 18%. Mathematiker haben errechnet, dass es 82% also nicht tun. Die Frage, ob Jesus auferstanden ist, ist aber wichtig. Immerhin rät der bedeutendste Apostel der Kirche, Paulus, dazu, den christlichen Glauben lieber aufzugeben, sollte Jesus nicht auferstanden sein. Wir können uns also schwer drum rumwinden, dass die Sache mit dem Glauben etwas äußerst Illusionäres hätte, wenn eine der zentralen und sogar mehrfach geäußerten Selbstaussagen von Jesus, nämlich, dass er sterben und auferstehen würde, wenn die sich nicht bewahrheitet hätte. Dann blieben allenfalls ein paar Worte fürs Poesiealbum. Denn dann wäre er nicht der, als der sich ausgab. Dann käme mir die Situation ein bisschen so vor, als wäre ich Präsident von Hannover 96 und hätte einen Trainer angestellt, von dem ich mit Gewissheit sagen würde, mit dem steigen wir niemals auf. Wir spielen gefällig. Wir tragen wirklich hübsche Trikots und wir haben auch die Haare schön. Und der Trainer gibt sogar ganz eloquente Pressekonferenzen, analysiert gekonnt die Niederlagen. Aber gewinnen, das tun die anderen. Das wäre nicht wirklich eine Option, oder? Es würde am Geist des Sports vorbeigehen, wo es doch ums Gewinnen geht. Und beim christlichen Glauben ist das ähnlich. Es geht nicht um Hintergrundmusik, es geht um die Symphonie des Lebens. Und da hat die Frage, was da rund um Jesu Sterben passiert ist, natürlich entscheidende Bedeutung. Und genau so geht der Evangelist Markus zu Werke, wenn er seinen Bericht vom Leben und Sterben Jesu schreibt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, die Passionsgeschichten nehmen schon rein quantitativ einen überproportionalen Anteil der Evangelien ein. Nehmen wir mal das Markus-Evangelium. Wenn man so die Lutherbibel, die klassische Bibelausgabe aufschlägt, hat die 24 Buchseiten. Davon sind alleine fünf den letzten Stunden Jesu gewidmet. Ich habe Spaß an Statistik, ich habe mal nachgerechnet. Wenn man das sozusagen linear zu seinem Leben machen würde, hätte er 1,56 Worte für den Tod und Auferstehung oder was da eben um den Tod passiert ist, zur Verfügung gehabt. Ist tot, geht so gerade, mehr würde nicht gehen. Ja, und was macht er aber? Er beschreibt es wahnsinnig detailliert. Er will wissen, wer hat mit dem Toten zu tun gehabt? Wer war Zeuge? Wer hat von offizieller Seite das beglaubigt beziehungsweise dokumentiert? Gab es amtliche Stellen, nicht Pilatus, der auch so eine Art juristische Funktion da hatte, die davon Kenntnis bekam? Also das Ganze hat den Duktus eines Berichts, nicht etwa einer Legendenerzählung. Todesart, Ort, Zeit des Versterbens, Umstände der Grablegung und so weiter sind dokumentiert. Zeugen leben zu dem Zeitpunkt und können befragt werden. Es könnte natürlich einer kommen und sagen, ja, vielleicht liegt darin gerade das Gewiefte. Das Ganze ist eine Geschichtskonstruktion. Man wollte den Leuten weismachen, dass Jesus erst gestorben und auferstanden ist. Wenn das so wäre, dann wäre es ehrlich gesagt reichlich schlecht gemacht, insbesondere beim Auferstehungsbericht, den ich uns jetzt erst einmal vorlese, Markus 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn, also den Leichnam Jesu, zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Türen? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes weißes Gewand an und sie bekamen es mit der Angst zu tun. Der aber sprach zu ihnen, habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Wenn der Markus sich das ausgedacht hätte, um diese Legende der Auferstehung in Umlauf zu bringen, dann sind ihm hier ein paar kolossale Konstruktionsfehler unterlaufen. Weibliche Zeugen, ganz schlechte Idee. Frauen waren in der Antike Menschen zweiter Klasse, galten als emotional instabil, latent hysterisch, als Zeugen also gar nicht ernst zu nehmen. Es braucht infolgedessen in juristischen Prozessen stets zwei weibliche Zeugen, um ein männliches Zeugnis aufzuwiegen. Was beispielsweise bis heute die Aufklärung von Vergewaltigung in orientalischen Gesellschaften schwierig gestaltet. Also Frauen als Zeugen zur Legendenbildung, ganz schlechter Move. Paradoxerweise, das ist interessant, wie sich sozusagen mit der Geschichte Sachen auch umkehren, sind es heute gerade die weiblichen Zeugen im Bericht vom leeren Grab, die die Auferstehung besonders plausibel erscheinen lassen. Das andere, was an diesem Text zu denken gibt, ist die Tatsache, dass die potenziellen Nutznießer einer Legendenbildung, also die Anhänger dieses vermeintlichen Messias, hier ausgesprochen schlecht wegkommen. Man sollte doch meinen, dass wenn Jesus seinen Jüngern in Kapitel 8 sagt, ich werde sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Und wenn er dann in Kapitel 9 sagt, übrigens, ich werde sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Und wenn er in Kapitel 10 nochmal sagt, nicht vergessen, Jungs, ich werde sterben und nach 3 Tagen auferstehen. Dann würde ich doch wenigstens bei meiner Legendenkonstruktion irgendwas einfügen wie, der Meister hat gesagt, I will be back. Wir wollen dann, damit es nicht zu peinlich wird, wenigstens mal schreiben, dass wir beim Grab vorbeigeschaut hätten. Nicht, weil, kann doch sein. Für alle Fälle. Also wenn du dich an die Spitze der Bewegung setzen willst, dann musst du doch den künftigen Followern klar machen, dass du den Durchblick hast. Aber nichts dergleichen. Die Jünger haben nichts gecheckt, muss man sagen. Die haben sich angstvoll verkrochen, als sie sahen, dass ihrem Meister 15 Zentimeter große Nägel durch Arme und Beine getrieben wurden. Und der da wohl elendig am Kreuz verreckt, wie 15 Wannabe-Messias vor ihm. Deren Credo in dem Moment war, außer Spesen nichts gewesen. Vergiss es. Lass uns fischen gehen, ja, werden zumindest die Fischer gesagt haben. Was auch gegen die Legendenthese spricht, sind die Haufen an Zeugen, die aufgefahren werden. Paulus nennt im 1. Korintherbrief 500 Augenzeugen des Auferstandenen und er sagt, einige davon leben noch, also geht hin, befragt sie. Die Evangelien wissen von 7 Erscheinungen Jesu. Die Apostelgeschichte schildert während der 40-tägigen Erdenzeit Jesu nach der Auferstehung auch immer wieder Erscheinungen. Und bei all dem darf man ja nicht vergessen, diese neutestamentlichen Schriften, aus denen wir das jetzt haben, die sind in der Mehrzahl so zwischen 30 und 50 Jahren nach diesen Ereignissen aufgeschrieben worden. Da gibt's noch Augenzeugen. Nicht? Versuchen Sie mal eine Legende von solcher Tragweite für die 1990er Jahre in Umlauf zu bringen. Ja, wir könnten ja irgendwie sagen, das Tor zum Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 1990 hat Boris Becker geschossen. Wie lange dauert's, bis einer sagt, nee, das war der gar nicht. Das ist schwierig. Also es braucht schon eine Wahnsinnsverschwörung, wo alle gemeinsam dicht halten. Dazu fehlt mir persönlich der Glaube. Und dazu kommt noch ein psychologisch-biografisches Moment. Wir sehen ja am Karfreitag einen Haufen ziemlich verängstigter Jünger, die sich wegducken, die Jesus verleugnen, die sich nach der Kreuzigung in Wohnungen hinter verschlossenen Türen verstecken. So, und dann passiert 3 Tage nach der Kreuzigung etwas, nichts, was auch immer. Und danach gehen die Jünger raus wie auf Steroiden, predigen mutig, lassen sich unbeirrt für ihren Glauben beschimpfen, inhaftieren, sogar töten. Wie willst du so eine Veränderung erklären? Muss ich das klar machen? Bis auf den Apostel Johannes, der als Leiter der Gemeinde von Ephesus hochbetagt starb, ist keiner der Jünger von Jesus laut den altkirchlichen Berichten eines natürlichen Todes gestorben. Die sind in der Arena den wilden Tieren vorgeworfen worden, geköpft, gekreuzigt, auch auf dem Kopf, gevierteilt. Das machst du doch nicht mit allen Konsequenzen, wenn du weißt, dass du da eine kleine, feine Legende in Umlauf gebracht hast. Ja, du magst ja gerne abgezockt alle anderen über den Tisch ziehen, aber doch nicht dich selbst. Also summa summarum, ich zähle mich tatsächlich zu den 18% von Allensbach. Ich halte die Auferstehung für plausibel. Nicht, weil ich ein Faible für verrückte Geschichten hätte, sondern weil die Indizien dafür sprechen und weil ich vor allem denke, das finde ich eigentlich fast das stärkste Argument, wenn es denn einen Gott gibt, wenn man das in Betracht zieht, der diese Welt gemacht hat, der das Leben hervorbringt. Was wäre das für ein Gott, der dann aber sagt, ja, der Tod, sorry, kann ich nichts machen. Im Gegenteil, wenn Gott die Quelle allen Lebens ist und wenn er durch und durch gut ist, ja die Liebe in Person, dann wird das doch wohl sein Erkennungszeichen sein, dass der Tod als ultimativer Feind besiegt wird. Sonst wäre es für mich als Gott auch nicht wert, muss ich sagen. Darum erinnern wir uns an Ostern nicht nur an einen, der Schwein gehabt hat und dem Tod irgendwie von der Schippe gesprungen wäre. Dann könnte man ja auch sagen, schön, dass das für den geklappt hat. Aber für uns bleibt, die wir nicht so superheldenhaft drauf sind, für uns bleibt vielleicht ein bisschen Sport machen, plastische Chirurgie. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Aber so ist es ja nicht. Jesus hat ja gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das Ganze ist also, man könnte sagen, Mannschaftssport. Mein Sieg ist euer Sieg, sagt Jesus. Jesus lebt, mit ihm auch ich, sagt das alte Kirchenlied. Und jetzt sind wir eigentlich wieder bei der Beobachtung vom Anfang. Wir haben zunehmend den Eindruck, dass unsere Probleme größer sind als unsere Fähigkeiten zur Problemlösung. Da hilft es auch nicht, dass ständig neue Worte gefunden werden, die diese Probleme verschleiern. Eins meiner Lieblingsworte ist ja Sondervermögen. Wir wissen alle, es geht um Schulden. Das ist ein Etikett. Das ist Orwellscher Schönsprech. Wenn wir die Wirklichkeit schon nicht ändern können, dann stricken wir wenigstens ein paar schöne Wortgirlanden. Das hilft aber keinem. Wir brauchen wirkliche Lösungen für wirkliche Probleme. Und da bin ich dann eher bei Johannes dem Täufer. Der hatte ein wirkliches Problem. Der hatte nämlich ein paar Mal zu oft die Wahrheit gesagt. Das ist immer schwierig. Der hätte auch von dem Sondervermögen des Herodes Antipas reden können, als der seinem Bruder die Frau ausspannte und seine eigene dafür an die Luft setzte. Aber Johannes bevorzugte das Wort Ehebruch und landete dafür im Gefängnis. Und Johannes war dafür bekannt, dass er kein Süßholz raspelte, sondern Dinge beim Namen nannte. Und er kommuniziert völlig ohne Umschweife mit Jesus. Er schickt ihm nämlich eine Nachricht aus dem Gefängnis. Und er will es genau wissen. Bist du der, der da kommen soll? Bist du der, der Gottes verheißenes Reich aufrichtet, von dem die Propheten seit Jahrhunderten berichten, wo Löwe und Lamm zusammenliegen, wo Tod und Krankheit und menschliche Schuld nicht mehr ihr Unwesen treiben? Bist du der? Oder bist du einer von diesen unerträglichen Selbstdarstellern, die auch keine Ahnung haben, wie es in dieser verfahrenen Lage weitergehen soll? Jesus, ich mein's ernst. Ich sitze hier im Gefängnis. Herodes hasst mich und Frau Rhodes will mich einen Kopf kürzer machen. Hab Verständnis dafür, dass Marketing-Sprüche bei mir gerade nicht angesagt sind. Und Jesus antwortet. Er sendet eine Depesche. Darin heißt es, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote werden lebendig und Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Jesus berichtet schlicht, was um ihn herum geschieht. Aber da ist noch was anderes. Es ist zugleich ein Zitat aus der Bibel. Ein 700 Jahre altes Wort zu dem Zeitpunkt vom Propheten Jesaja, der in einer Vision Gottes neue Welt schaut. Und Johannes der Täufer, der kannte seine Bibel, also sein altes Testament, sodass Jesu eher stenografische Worte für ihn ein riesiges Kopfkino erzeugt haben müssen. Ich gehe mal davon aus, die meisten von uns haben den Propheten Jesaja jetzt nicht auswendig im Kopf. Ich lese das mal, Jesaja 35. Da heißt es, die Wüste und Einöde wird frohlocken und die Steppe wird jubeln und wird blühen wie die Lilien. Sie wird blühen und jubeln in aller Lust und Freude. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sie sehen die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott, er kommt zur Rache. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, wie ein Hirsch. Ach nee, gar nicht. Und die Ohren der Tauben geöffnet, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürrem Land. Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche entstehen und wo es Dürre gewesen ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor die Schakale gelegen haben, soll Gras, Rohr und Schilf stehen. Und es wird dort eine Bahn sein und ein Weg, der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf ihn betreten, nur sie werden auf ihm gehen. Auch die Toren dürfen nicht darauf umherirren. Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen. Sie sind dort nicht zu finden, sondern die Erlösten werden dort gehen. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Was sagt Jesus hier? Mit ihm wird diese Zukunftsvision Wirklichkeit. Jesus signalisiert, die Zukunft ist jetzt. Jesus ist das Reich Gottes. Der Evangelist Johannes formuliert es ein bisschen anders. Er sagt, er ist das Wort wird Fleisch. Jesus kann alte Gottesworte aufnehmen und sie werden bei ihm einfach zur Zustandsbeschreibung der Gegenwart. Jesus ist Gottes Wort in Person. Er sagt, was er tut und er tut, was er sagt. Er hat Worte des ewigen Lebens. Er ist das Leben. Er kennt den Weg zum erfüllten Leben. Er ist der Weg. Er spricht die Wahrheit und er lebt sie. Er ist die Wahrheit. Jesus ist durch Raum und Zeit hindurch ein Wegweiser, der auf Gott, auf seine Wirklichkeit hinweist. Er ist, das ist mein Bild dafür, er ist wie so ein Hologramm. Er schillert. Manchmal siehst du Gott, wenn du aufs Hologramm schaust, und manchmal einen Menschen. Genauer gesagt, du siehst den Menschen, wie er gedacht ist. In Jesus nimmt Gott die Menschheit an. Nicht nur einen Menschen, die Menschheit. Sein Tod ist unser Tod. Sein Leben ist unser Leben. Philipp Melanchthon, der Freund Martin Luthers, hat sich einmal die Frage gestellt, wie man eigentlich Jesus Christus erkennen und verstehen kann. Und er schrieb dann den berühmten Satz, Christus zu erkennen bedeutet, seine Wohltaten zu erkennen. Denn alles, was Jesus tat, tat er für andere. Als Mensch gewordene Liebe war er nicht an sich selbst interessiert, sondern richtete sein Leben auf die aus, für die er Mensch geworden war, für uns. Jesus zu verstehen bedeutet zu erkennen, dass er von seinem Wesen her Mensch für uns ist. Und Ostern ist dieser Moment, wo Gott sein Licht so auf Jesus fallen lässt, dass mitten im menschlichen Elend dieser Kreuzigung, in Krise und Ausweglosigkeit, in Krieg und Armut, in Krankheit und Tod, plötzlich die überstrahlende Herrlichkeit Gottes, ja, so schillernd sichtbar wird wie in einem Hologramm, um uns zu zeigen, meine Wege sind nicht eure Wege. Eure Sackgassen, die sind meine Startbahn. Wo du denkst, du versinkst im Abgrund, lieber Mensch, da bereite ich gerade das Auftauchen zum Leben vor. Und wenn du mir vertraust, wenn du mich Mensch für dich sein lässt, wenn du es zulässt, dein Leben so zu verstehen, dass ich stets an deiner Seite bin, dann kann für dich Ostern werden. Ich schließe jetzt mit einem literarischen Hologramm, dem 22. Psalm. Er ist ein Klagepsalm von David. Und Jesus betet ihn am Kreuz. Und indem er ihn betet, zieht er all dieses Leid, was Menschen erleben, quasi auf sich selbst, als Mensch für uns. Das Leid wird gleichsam autobiografisch. Der Psalm mit seinem menschlichen Leid wird zu einer Illustration von Golgatha. Und etwa in der Mitte dieses Psalms legt Gott quasi den Hebel um und schaltet gleichsam von Karfreitag auf Ostersonntag, auf Lobpreis Gottes und auf Erstehungshoffnung. Er feiert des Todes Tod durch den Tod Christi. Er feiert das Leben und die Geburt neuen Lebens eines neuen Volkes, mit dem seine Kirche gemeint ist. Hören wir in diese Hologrammerfahrung hinein, wo das Menschenleid schillernd durch den Gottmenschen Jesus in Gott hineingezogen, von ihm getragen wird, und das gilt auch für unser Leid. Es geht los mit den Sätzen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt, mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Und jetzt wird der Schalter umgelegt. Aber du, Herr, das ist immer der Moment, wo der Schalter umgelegt wird. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette mein Leben vom Schwert, mein einziges Gut von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und vor den Hörnern der wilden Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Rühmet den Herrn, die ihr ihn fürchtet. Ehrt ihn, all ihr Nachkommen Jakobs. Und scheut euch vor ihm, all ihr Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen. Da er zu ihm schrie, hörte er es: Dich will ich preisen in der großen Gemeinde. Ich will mein Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Euer Herz soll ewiglich leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Weltenden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten alle, die in der Erde schlafen. Vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen haben, die ihm dienen. Vom Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat's getan. Ich finde, ein ganz irrer Psalm. Am Anfang betet Mose, am Ende lobt Jesus. Menschenwort wird Gottes Wort. Und ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, Jesus hat am Kreuz den letzten Satz des 22. Psalms etwas abgewandelt. Nur ein kleines bisschen. Statt er hat's getan, sagt er: Es ist getan, es ist vollbracht. Und zwar für uns, für die Gemeinde. Er stirbt, damit wir leben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Woran erkennen wir das? Wodurch wird das beglaubigt? Weil Jesus nicht in Leid und Tod bleibt. Der Herr ist auferstanden. Amen.